Guten Morgen. Schön, dass wir hier gemeinsam diesen Gottesdienst erleben dürfen. Und wir wollen uns jetzt noch zusammen ein Gleichnis von Jesus ansehen und ein bisschen drüber nachdenken. Dazu schauen wir ins Lukas-Evangelium. Irgendwo war ein Präsenter, genau. Entschuldigung, erst noch ein bisschen ausstatten hier. Und zwar lesen wir im Lukas-Evangelium aus Kapitel 12 einige Verse. Lukas 12 ab Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus. Iss, trink, sei fröhlich. Aber Gott sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Soweit Gottes Wort. Albert Einstein hat mal gesagt, und einige von euch kennen das Zitat vielleicht: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. Jeder Mensch, dem du begegnest, ist im Bild Gottes geschaffen. Und du kannst bei jedem Menschen, dem du begegnest, etwas von der Herrlichkeit Gottes erkennen. Aber das ändert nichts daran, dass wir alle zu unglaublicher Dummheit in der Lage sind. Wir alle sind zu unglaublicher Dummheit fähig. Das erleben wir manchmal vielleicht im Kleinen, natürlich bei unseren Kollegen oder bei anderen. Manchmal können wir es vielleicht auch im Großen sehen, was in unserer Welt passiert, und wir denken: Wie dumm kann man sein? Ihr habt vielleicht schon mal was vom Darwin-Award gehört. Hat jemand schon mal was vom Darwin-Award gehört? Noch nicht? Okay. Also es ist ein ganz, ganz besonderer Preis. Dieser Darwin-Award, diese Auszeichnung, die wird Leuten verliehen, die sich durch ein ganz besonderes Maß an Dummheit ausgezeichnet haben. Also das ist kein Preis, den man haben möchte, bekommen möchte, zumal man ihn sowieso erst nach seinem Tod bekommt. Eine ganz dumme Sache mit der Dummheit oder Torheit, eine ganz dumme Sache damit ist das, dass wir sie bei anderen immer viel besser erkennen als bei uns selbst. Ich weiß nicht, ob es euch anders geht, aber wir sehen es eigentlich immer zuerst oder viel besser bei anderen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir Gottes Wort, weil Gottes Wort uns die Augen öffnen will für uns selbst, dafür, wie Gott uns sieht. Vielleicht meinen wir, und damit müssen wir kurz aufräumen am Anfang, oder das müssen wir klarstellen, vielleicht meinen wir Torheit, Dummheit, das wäre sowas wie mangelnde Intelligenz. Aber die Bibel macht deutlich, dass es sich dabei nicht um fehlende Intelligenz, sondern um einen Mangel an Weisheit handelt. Und Intelligenz und Weisheit, das sind zwei verschiedene Dinge. Jemand ist vielleicht nicht besonders intelligent, kann aber trotzdem sehr weise sein. Und jemand anders ist vielleicht hochintelligent und kann trotzdem gleichzeitig ein Narr sein. Halt ein sehr intelligenter Narr. Und das liegt daran, dass Weisheit immer etwas mit Gott zu tun hat. Wir lesen das zum Beispiel in Sprüche 9, Vers 10. Dort steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das bedeutet, Weisheit beginnt damit, dass ich verstehe, wer Gott wirklich ist. Und auf der anderen Seite steht im Psalm 14, Vers 1, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Psalm 14 sagt also nicht, dass es unseren atheistischen Freunden an Intelligenz fehlt, sondern an Weisheit. Torheit hat damit zu tun, dass man sich nicht an der Realität Gottes orientiert. Das heißt, Torheit hat etwas mit Gottlosigkeit zu tun. Und Weisheit hat damit zu tun, dass man Gott den Platz im Leben gibt, der ihm zusteht. Weil man zuallererst die Realität Gottes berücksichtigt. Aber was bedeutet das jetzt für uns hier? Ja, für, ich weiß nicht, wie viele wir hier sind, 150 Leute oder so. Was bedeutet das für uns? Bedeutet das, dass wir besonders weise sind, weil wir hier heute Morgen in der Kirche sitzen? Ist das ein Beweis für unsere Weisheit, dass wir hier sind? Vielleicht. Aber Vorsicht, vielleicht machen wir uns auch was vor. Nur weil wir hier in einem Gottesdienst sitzen, bedeutet das ja noch lange nicht, dass wir Gott den Platz in unserem Leben geben, der ihm zusteht. Und es gibt vielleicht kein krasseres Beispiel für diese Art von Torheit wie den Mann in dem Gleichnis, was wir gerade gelesen haben. Wobei wir ihn ja eigentlich als ziemlich erfolgreich sehen könnten. Gott bezeichnet ihn aber als einen Narren. Und wenn es einen geistlichen Darwin-Award gäbe, dann hätte er ihn sicher bekommen. Aber wie ist das mit uns? Stehen wir vielleicht auch schon auf der Nominierungsliste dafür? Schauen wir uns nochmal an, wie es dazu kommt, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt. Jesus spricht in diesem Kapitel in Lukas 12 über einige verschiedene Themen und dann passiert etwas. Plötzlich ruft jemand aus der Menge. Er ruft Jesus was zu. Das passierte ab und zu, wenn wir das Neue Testament lesen, dann kommen wir immer wieder an solche Stellen, wo wir davon lesen, dass irgendjemand aus der Menge Jesus ansprach, wegen einer Frage oder wegen einem Problem oder weil er geheilt werden wollte. Also das war nichts Ungewöhnliches. Aber das Besondere hier an dieser Situation ist, dass dieser Mensch etwas von Jesus will. Er fordert etwas von Jesus. Wir haben das in Vers 13 gelesen. Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Okay, also Erbstreitigkeiten gab es wohl schon immer. Und das war auch nicht so was Besonderes, dass Leute sich über das Erbe gestritten haben. Aber das Besondere hier an dieser Stelle ist, dass dieser Mann nicht kommt und Jesus bittet. Jesus, ja, ich weiß, das ist jetzt nicht ganz dein Thema, aber könntest du uns vielleicht helfen, meinem Bruder und mir, dass wir diese Sache geregelt kriegen? Nein, dieser Mensch, der verlangt, er fordert von Jesus, dass Jesus handelt. Wie reagiert Jesus? Also erstmal sagt Jesus nur, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Und wir könnten denken, ist es Jesus denn egal, wenn jemand ungerecht behandelt wird? Interessiert ihn das gar nicht? Oder will Jesus sich vielleicht nicht in die Situation einmischen, weil es um Geld geht? da hält man sich ja vielleicht besser raus. Und wenn wir anschauen, wie Jesus sonst handelt und redet, dann merken wir, dass das nicht das Problem ist. Jesus ist Gerechtigkeit wichtig. Und Jesus hat in ungefähr einem Drittel seiner Gleichnisse über Geld gesprochen. Da hat er sonst auch kein Blatt vor den Mund genommen. Und streng genommen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber streng genommen ist Jesus ja Richter über uns. Aber er ist Richter über uns, weil Gott ihn dazu eingesetzt hat und nicht, weil irgendein Clown aus der Menge das von ihm verlangt. Aber es ist interessant, Jesus hat diesen Mann durchschaut. Und er zeigt uns, um was es wirklich geht. Dieser Mann, der ruft zwar nach Gerechtigkeit, er sagt, hey, mein Bruder schuldet mir was und bitte, geh hin, sag ihm, dass er es mir geben soll. Aber in Vers 15 merken wir, dass es gar nicht um Gerechtigkeit geht. Es geht um was ganz anderes. Es geht um Habsucht. In Vers 15 sagt Jesus, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Mit anderen Worten, in Wirklichkeit geht es ums Geld. Das ist interessant, oder? Aber auch ein bisschen beängstigend, finde ich. Nehmen wir mal an, der Mann hat recht und sein Bruder gibt eben nicht das, was ihm zusteht. Dann ist seine Forderung nach Gerechtigkeit nichts anderes als eine Tarnung für seine Habsucht. Jetzt könnten wir es uns hier wieder bequem und gemütlich machen und einfach machen und sagen, dumm gelaufen für den Kerl, man kann Jesus halt nichts vormachen und können die Sache damit erledigen. Aber merkt ihr, was hier passiert? In Vers 15 redet Jesus nicht mehr mit dem Mann. Habt ihr diese Änderung gemerkt? Er spricht nicht mehr den Mann an, zumindest nicht mehr ihn alleine. Dort steht, er sprach aber zu ihnen. Jesus spricht nicht mehr mit dem einen, sondern mit allen. Und ich glaube, er tut das, weil er uns alle warnen will. Das, was er diesem Mann zu sagen hat, das betrifft uns alle. Und deshalb sagt Jesus in Vers 15, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Jesus sagt hier auch, dass es eine ganze Bandbreite, eine ganze Palette von Habsucht gibt. Vielleicht machst du dir nicht viel aus Geld oder vielleicht sagst du, ich habe eh keins. Aber das ändert nichts daran, dass wir alle betroffen sind von diesem Thema Habsucht, weil es noch viele andere Arten von Habsucht gibt. Solche, die uns vielleicht nicht mal bewusst sind. Ich weiß nicht, ob es diesem Mann bewusst war, aber letztlich wird deutlich, er war gierig, er war habsüchtig. Jesus sagt also, pass auf, sei auf der Hut. Er warnt uns und wir wären ziemlich dumm, wenn wir seine Warnung nicht ernst nehmen würden. Stell dir vor, dein Nachbar kommt zu dir und sagt dir, hey, pass auf, nur dass du Bescheid weißt, hier in unserer Nachbarschaft, in dieser Ecke hier, da gab es in den letzten Tagen einige Einbrüche. Du wüsstest also, okay, hier sind im Moment Einbrecher unterwegs. Was würdest du tun? Also ich würde nach Hause gehen, ich würde meine Schlösser kontrollieren, würde schauen, dass überall wirklich sichere Schlösser sind und ich würde meine Sicherheit checken. Ich würde garantiert nicht ein paar Tage abwarten und schauen, was passiert, ob er bei mir auch vorbeikommt. Ich würde handeln. Wenn Jesus hier sagt, seht zu und hütet euch, dann sagt er nicht, Ja, wenn du demnächst mal vielleicht Langeweile hast oder einen Regentag und du gar nichts anderes machen kannst, dann denk vielleicht mal drüber nach, ob Habsucht für dich ein Thema sein könnte. Was Jesus hier sagt, ist, dass die Habsucht in der Nachbarschaft deines Herzens unterwegs ist. Also sei vorsichtig. Jetzt könnten wir uns fragen, was soll das? Warum sind wir überhaupt so anfällig für Habsucht? Und ich glaube, Jesus erklärt das hier im zweiten Teil von Vers 15. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Und ich glaube, Habsucht ist ein Problem für jeden von uns, weil wir das, was Jesus hier sagt, nicht wirklich glauben. Und auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Wir meinen, dass wir bestimmte Dinge unbedingt brauchen zum Leben, um wirklich zu leben. Irgendjemand will uns einreden, dass Besitz und Geld das Wichtigste im Leben sind. Reichtum ist der Indikator dafür, ob ein Leben gut ist. Ein Maßstab dafür, wie gut es uns im Leben geht. Aber in Wirklichkeit definiert nicht unser Bankkonto unser Leben. Jetzt denkst du vielleicht, okay, das ist keine große Neuigkeit. Ja, wir alle sagen doch solche Dinge, auf Geld kommt es im Leben nicht wirklich an. Oder es gibt Wichtigeres im Leben als Geld. Ja, und ich glaube auch, dass wir das irgendwie schon so denken. Wenn wir Geschichten hören von verrückten reichen Leuten, die allein in ihren riesigen Villen leben, dann haben wir Mitleid. Dann sagen wir, das kann es nicht sein. Dann sagen wir, es gibt mehr im Leben als Geld. Also wir glauben schon auf eine Art und Weise, dass das stimmt, dass es mehr im Leben gibt als Geld. Aber auf einer tieferen Ebene unseres Herzens sind wir uns vielleicht nicht ganz sicher. Unsere Gesellschaft erinnert uns täglich daran, dass Geld, Besitz, Reichtum, das ist, was unser Leben besser macht. Wir sagen zwar, es kommt nicht auf Geld an, aber oftmals streichen wir durch unsere Handlungen und durch das, wie wir leben, das wieder durch. Es fühlt sich einfach gut an, auf Amazon zu gehen, oder? Es fühlt sich gut an, Dinge zu kaufen, weil es uns sowas vermittelt. Es vermittelt uns das Gefühl, jetzt bin ich glücklicher. Jetzt ist mein Leben erfüllter. Und weil wir alle irgendwie so ticken, erzählt Jesus dieses Gleichnis. Vers 16, er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Also hier ist ein reicher Landwirt, der ziemlich erfolgreich auch ist. Er hat seinen Reichtum scheinbar nicht geerbt, sondern er ist ein erfolgreicher Mann. Und sein Land ist unglaublich fruchtbar und dementsprechend groß ist seine Ernte. Wir lesen nichts davon, dass irgendwas faul wäre an seinem Erfolg, dass er sich seinen Reichtum irgendwie erschlichen hätte oder so. Der Mann ist reich geworden, weil er ein guter Landwirt ist, weil er seinen Job gut gemacht hat. Und nichts von dem, was wir in Vers 16 lesen, ist falsch. Er ist produktiv. Die Folge war Wohlstand. In der Bibel steht nichts davon, dass Reichtum an sich falsch wäre. Er hat es einfach zu was gebracht. Das, wovor Jesus hier warnt, ist nicht, wie viel du besitzt. Die Gefahr, vor der er warnt, ist, was dein Besitz mit dir macht. Nicht der Reichtum ist das Problem, sondern die Habsucht. Und es braucht nicht viel für Habsucht. Ja, vielleicht denkst du, Habsucht ist für mich kein Problem, ich habe eh nichts. Es braucht nicht viel für Habsucht. Ich habe ein Sprichwort gehört, das geht so. Die kleinste Münze kann das Licht der Sonne verdunkeln, wenn man sie nahe genug fürs Auge hält. Ist gut, oder? Die kleinste Münze kann das Licht der Sonne verdunkeln, wenn man sie nahe genug vors Auge hält. Habsucht ist nicht nur was für Reiche, nicht nur ein Problem der Reichen. Habsucht betrifft uns alle. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich merke das immer wieder, ja, dass Gedanken der Habsucht in meinem Herzen hochkommen. Und wenn ich sie zulasse, dann vergiftet das mein Fühlen, mein Denken. Und wenn ich nicht aufpasse, dann bin ich genauso drin in dieser Spirale der Habsucht. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin hier im Raum, dem das so geht. Aber zurück zum Gleichnis. In Vers 17 sehen wir diesen Mann mit seinen speziellen Problemen. Ja, er hatte ein Problem. Und ich glaube, die meisten von uns würden gerne mit ihm tauschen. Er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Vielleicht denkst du jetzt gerade an deine Probleme, mit denen du dich rumschlägst. Und vielleicht denkst du, okay, zu viel Reichtum, das wäre ein Problem. Da könnte ich schon irgendwie mit umgehen. Was tut unser Mann? Vers 18. Dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Also er ruft den Bauunternehmer seines Vertrauens an und der wird kommen, der wird große Lagerhallen bauen, damit unser Mann all seinen Reichtum wieder sicher bunkern kann. Er sagt sich, ja, das ist ein guter Plan. So mache ich es, genau so. Und dann überlegt er weiter in Vers 19. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen, auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Er stellt sich vor, wie es sein wird, wenn alles fertig ist. Er kann noch so die Farbe riechen, die am Trocknen ist, und er stellt sich vor, wie es sein wird. Und er denkt, prima, ich hab's geschafft. Ich habe für viele Jahre ausgesorgt. Jetzt kann ich ein paar Gänge runterschalten. Vielleicht können wir uns das so vorstellen, er sitzt an seinem Pool, die Sonne glitzert auf dem Wasser, er schaut raus, alles, was er sieht am Horizont, gehört ihm. In seiner Garage stehen ein paar schöne Autos, für jeden Anlass das Richtige, und nicht weit weg an der Küste liegt seine Segeljacht. Es geht ihm gut. Er genießt den Augenblick, er feiert sich selbst, er stößt an auf seine Gesundheit. Jetzt mal ganz ehrlich, was hältst du von diesem Mann? Was hältst du von diesem Mann? Unser Dilemma ist, dass wir wissen, was wir von ihm halten müssen. Zum einen kennen wir die Geschichte, wie sie weitergeht. Und zum anderen wissen wir, dass es hier um das Gleichnis von dem törichten Bauern geht. Ist blöd, oder? Und deshalb schütteln wir den Kopf und sagen, was für eine unglaubliche Dummheit. Aber wenn wir ehrlich sind, und Leute, es ist in der Kirche tatsächlich erlaubt, ehrlich zu sein, wenn wir ehrlich sind, dann würden wir gern mit ihm tauschen, oder? Sind wir vielleicht auch ein bisschen neidisch auf ihn? Wünschst du dir nicht auch für den Rest deines Lebens ausgesorgt zu haben? Wäre doch gut, oder? Ich hab von jemand gehört, der sagte, ich habe genug gearbeitet, ich habe genug Geld für den Rest meines Lebens, vorausgesetzt, ich sterbe am nächsten Samstag. Aber genau das ist es doch, was wir wollen, oder? Wir wollen Sicherheit, dass wir alles haben, was wir brauchen. egal wie lange wir noch leben, natürlich gerne lieber länger als bis nächsten Samstag. Also eigentlich verwirrt uns dieses Gleichnis doch, oder? Ist das nicht komisch? Wenn du Kinder hast, was wünschst du dir für deine Kinder? Wünschst du dir für deine Kinder nicht auch, dass sie Erfolg haben im Leben? Dass sie produktiv sind, dass sie gut versorgt sind und dass sie clever vorsorgen? Wäre dieser Mann hier nicht der Traum jeder Schwiegermutter? Aber dann sagt Gott, du Tor, du Narr. Und ich denke, der Mann hat doch alles richtig gemacht. Wie kann das sein, dass Gott und ich zu ganz unterschiedlichen Urteilen kommen? Und wer von uns beiden hat recht? Jesus will uns verstehen, will uns helfen zu verstehen, was dieser Mann falsch gemacht hat. Und er will uns davor bewahren, dass wir dieselben Fehler machen. Und dieser Mann hat zwei Fehler gemacht. Er hat sich über das Leben geirrt und er hat sich über Gott geirrt. Erstens, er hatte eine absolut falsche Vorstellung vom Leben. Wir sehen das an dem, was er in Vers 19 sagt. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Sein Fehler war, dass er gemeint hat, dass es in seinem Leben nur um ihn geht. Er hat gemeint, dass der Sinn des Lebens darin besteht, an den Punkt zu kommen, an dem man sagen kann, ich habe alles. Ich habe alles, was ich brauche und ich habe es unter Kontrolle. In den Versen 17 bis 19 lesen wir 11-mal die Worte ich und mein. Und genau das ist das, was Gier und Habsucht mit uns macht. Ganz egal, welche Art von Habsucht. Es muss nicht unbedingt dein Geld oder dein Besitz sein. Vielleicht ist es deine Familie. Vielleicht sind es deine Beziehungen. Vielleicht ist es dein Status, den du erreicht hast oder erreichen willst. Vielleicht ist es Macht oder Anerkennung. Ganz egal, was es ist. Habsucht macht mit uns, dass wir meinen, wir wären der Mittelpunkt des Universums. Und dann kommen diese Fragen. Hab ich alles, was ich brauche? Hab ich tatsächlich genug? Bin ich wirklich gut versorgt? Geht's mir wirklich gut? Und das kann unseren Horizont komplett ausfüllen. Und dann irrt er sich auch noch damit, dass er meint, noch viele Jahre vor sich zu haben. Wir alle kennen unseren Geburtstag. Also gehe ich mal von aus. Aber keiner von uns kennt den Tag, an dem er sterben wird. Den kennt nur Gott. Und wenn du heute Morgen hier bist und vielleicht denkst, okay, ich muss noch was mit Gott klären, dann schieb das nicht auf, weil du nicht weißt, wie viel Zeit dir bleibt. Aber jetzt kommt der eigentliche Fehler, den er gemacht hat. Er spricht zu seiner Seele, du hast viele Güter. Er glaubt tatsächlich, dass Güter, Reichtum, Geld, Besitz, dass das ist, was seine Seele braucht. Und deshalb geht seine Logik ja auch so. Ja, er sagt, du hast viele Seele, du hast viele Güter und viele Jahre, also lass dir gut gehen, ruh aus, iss, trink, sei fröhlich. Aber die Rechnung, viele Güter plus viele Jahre, gleich erfülltes Leben, die Rechnung geht nicht auf. Diese Rechnung geht nie auf. Warum? Jeder von uns hat eine Seele. Jeder von uns hat eine Seele, weil Gott sie ihm gegeben hat. Aber deine Seele braucht viel mehr als Geld und Reichtum. Der Fehler dieses Mannes ist nicht, dass er zu viel will. Der Fehler dieses Mannes ist, dass er mit zu wenig zufrieden ist. Denn ganz egal, was du hast oder was du erreichen kannst, es wird nie genug sein. Und nochmal, das kann Geld sein oder Macht oder Status oder Anerkennung oder irgendwas anderes. Ganz egal, wie viel du davon bekommst, es wird nie genug sein. Es kann nie genug sein, denn deine Seele braucht was ganz anderes. Dieser Mann, den wir vielleicht als erfolgreich ansehen würden, war in Wirklichkeit ein Verlierer, weil er sich grundlegend geirrt hat in Bezug auf sein Leben und in Bezug auf Gott. Er hat sich geirrt, als er meinte, sein Leben würde ihm gehören. Und er hat sich auch geirrt, als er dachte, seine Güter würden ihm gehören. Aber in Vers 20 sagt Gott zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Jesus sagt hier: Deine Seele gehört Gott. Und eines Tages wird Gott sie von dir zurückfordern. Was bedeutet das? Hast du vielleicht schon mal erlebt, dass dir jemand etwas geliehen hat, über lange Zeit, irgendein Gegenstand, und mit der Zeit ist dieser Gegenstand zum Teil deiner Einrichtung geworden oder vielleicht zu einem Teil deines Lebens? Und irgendwann, vielleicht nach Jahren, kommt dieser Mensch und sagt: So, ich will meine Sache wieder haben. Vielleicht bist du etwas irritiert darüber oder vielleicht bist du sogar beleidigt, weil es sich gar nicht mehr wie geborgt anfühlt. Es fühlt sich so an, als wäre es deins. Und genauso wird Gott irgendwann zu jedem von uns sagen: Okay, deine Seele wird jetzt von dir eingefordert. Dein Leben gehört nicht dir. Hast du das vergessen? Zurück zu unserem Bauern. Sein Land war nicht sein Land. Es gehörte Gott. Der Ertrag des Ackers kam von Gott. Die Fähigkeit der Pflanzen zu wachsen war keine Erfindung dieses cleveren Landwirtes, sondern kam von Gott. Sein ganzer Reichtum, alles kam von Gott. Er hat falsch reagiert auf all das, was Gott ihm anvertraut hat. Er hätte Gott dafür danken sollen, aber er lebte so, als ging es nur um ihn. Und deshalb sagt Gott zu ihm: Du Tor. Schau noch mal auf Vers 19. Stattdessen, was wir hier in Vers 19 gelesen haben, hätte er zu Gott sagen sollen: Gott, ich habe reichlich Güter. Meine Scheunen sind voll. Also, Herr, was soll ich tun? Das Zeug, das du mir anvertraut hast, das gehört dir. Wie kann ich es einsetzen? Was kann ich damit Gutes tun? Wem kann ich damit dienen? Und dann sagt uns Jesus in Vers 21: So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Und das ist ein Urteil, was über dem Leben jedes Menschen steht. Ein Urteil Gottes, was über dem Leben jedes Menschen steht, der nicht reich ist im Blick auf Gott. Was bedeutet das? Was Jesus hier nicht sagt, ist Folgendes: Tu zu deinem Reichtum, zu all deinem Besitz, zu all deinen Gütern. Tu da noch so ein bisschen religiöse Aktivität dazu, wie so eine fromme Soße über alles drüber. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt nicht, geh zur Kirche, sei nett zu deinen Mitmenschen, halte dich an die Gebote. Jesus sagt, dass es darauf ankommt, reich zu sein im Hinblick auf Gott. Denn wahrer Reichtum ist nicht das, was wir haben. Wahrer Reichtum ist das, was wir geben. Und darüber wollen wir zum Schluss noch kurz nachdenken. Jetzt wäre eigentlich der Punkt gekommen für diese Folie. Tut mir leid. Im Reich Gottes geht es nie um das, was wir für uns bekommen können, sondern im Reich Gottes geht es immer um das, was wir Gott geben. Denn es ist Gottes Reich, nicht unseres. Reich im Blick auf Gott bedeutet, dass du zu Gott sagst, ich möchte, dass du alles das bekommst, alles, was ich bin und alles, was ich habe. Hört sich nicht so bequem an. Übrigens, es ist ganz interessant, man kann arm sein und gleichzeitig reich für Gott, reich im Hinblick auf Gott sein. Ein Beispiel dafür finden wir in Lukas 21, da ist diese Situation, die Menschen sind im Tempel und spenden für den Tempel. Und da sehen wir eine Witwe, die 2 kleine Münzen spendet, während alle anderen um sie herum dicke Schecks ausstellen, spendet diese Frau 2 kleine, vermutlich fast wertlose Münzen. Und Jesus sagt was dazu. In Lukas 21, Vers 3 und 4 können wir lesen, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben. Diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Diese Frau war offensichtlich sehr arm, aber sehr reich im Hinblick auf Gott. Es geht nicht darum, was wir haben. Es geht darum, was wir mit dem tun, was wir haben. Und wie sehr das, was wir haben, uns im Griff hat. Wie werden wir also reich im Hinblick auf Gott? Nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass du jetzt nach Hause gehen musst und dich ab heute mehr anstrengen musst, reich zu werden im Hinblick auf Gott. Das geht gar nicht. Nein, der Schlüssel liegt woanders. Der Schlüssel liegt in Jesus selbst. Jesus ist das Gegenbild zu diesem Mann im Gleichnis. Der Schlüssel ist, dass wir verstehen, wie Jesus reich war für uns. Denn am Ende des Lukas-Evangeliums wird dieser Jesus für uns an einem Kreuz hängen. Alles, was Jesus rechtmäßig hatte, was ihm als Gott rechtmäßig zustand, alles das hat er für uns aufgegeben. Er schuldete uns absolut nichts, absolut nichts. Und trotzdem hat er alles für uns gegeben. Und alles bedeutet auch sein Leben. In Vers 13, am Anfang dieses Textes, da hatten wir gelesen von diesem Mann aus der Menge, der zu Jesus sagte, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Genau das ist es, was Jesus getan hat. Er hat sein Erbe mit uns geteilt. Er war reich und ist für uns arm geworden. Der Apostel Paulus formuliert das im 2. Korintherbrief in Kapitel 8, Vers 9 so in Bezug auf Jesus, dass er, da er reich war, um euretwillen, arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus, der einen Reichtum hatte, den wir uns im Traum nicht vorstellen können, ist arm für uns geworden, ärmer als wir uns das jemals vorstellen können, weil wir uns nicht vorstellen können, was es für Gott bedeutet, Mensch zu werden. Und dann hat er am Kreuz sogar sein Leben für uns gegeben. Wir haben uns vorhin im Abendmahl daran erinnert, an diesen Reichtum, den wir geschenkt bekommen haben, Rettung, Heil, neues, ewiges Leben und noch viel mehr durch seinen zerbrochenen Leib und sein vergossenes Blut. Wenn wir diesen Reichtum sehen, der uns in Jesus geschenkt ist, dann wird das unser Herz verändern, dann wird das zu unserem größten und zu unserem wertvollsten Besitz. Wenn wir diesen Reichtum in Besitz nehmen, dann hat Habsucht in unserem Herzen nicht mehr viele Chancen. Ich bin überzeugt davon, dann werden wir uns nicht mehr in erster Linie an Geld und Besitz klammern. Ich glaube, das hat das Potenzial, uns grundlegend zu verändern. Wie viel kann ich für meine Seele haben, ist dann nicht mehr die wichtigste Frage im Leben. Denn dann hat unsere Seele das, was sie wirklich braucht, was sie wirklich satt macht. Und dann können wir Gott das, was er uns anvertraut hat, zurückgeben, ohne die Angst, dabei selbst zu kurz zu kommen. Lasst uns noch zusammen beten. Steht dazu bitte auf. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns hilfst, aufzupassen und uns vor jeder Art von Habsucht zu hüten. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, nicht reich für uns selbst, sondern reich zu werden im Hinblick auf dich. Weil du, Herr Jesus, uns so reich gemacht hast. In deinem Tod, in deiner Auferstehung haben wir alles, was unsere Seele braucht. Und nicht nur für viele Jahre, sondern für die ganze Ewigkeit. Bitte bewirke du, dass unser Denken über alles andere, was diese Welt zu bieten hat, sich verändert. Amen.